Deutschlandfunk Interview.
Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten von Präsident Biden die dünne Mehrheit voraussichtlich verloren, allerdings nicht mit so hohen Verlusten, wie Meinungsumfragen sie vorhergesagt hatten. Im Senat steht es gerade 48 zu 49, Sitzen für die Republikaner, drei Bundesstaaten fehlen noch. Professor Volker Dipgaard lehrt Amerikanistik an der Universität Regensburg. Hat Trump den Republikanern den erhofften Erdrutschsieg gestohlen?
Ja, wenn man als Republikaner davon ausgegangen ist, einen Erdrutschsieg zu gewinnen, dann kann man diese Frage sicherlich stellen. Und wir haben ja auch gerade gehört, dass einige Republikaner sich inzwischen dann doch auch von Trump absetzen. Es war ja auch Teil der Wahlkampfstrategie, diesen Erdrutschsieg zu antizipieren. Ich persönlich habe eigentlich nie mit einem Erdrutschsieg gerechnet, weil die amerikanische Wählerschaft eigentlich seit etwa 20 Jahren in einem Patt sich befindet. Wir denken an die Midterms vor 4 Jahren, da haben wir alle mit einer blauen Welle gerechnet. Also auf der Mitte der Präsidentschaft von Donald Trump sollte dann eigentlich ein demokratischer Erdrutschsieg passieren, um die Frustration und die Unzufriedenheit mit Donald Trump zum Ausdruck zu bringen. Die ist nicht passiert, genauso wenig wie jetzt die rote Welle passiert ist. Die Wahlen sind seit Jahren in vielen Distrikten und in vielen Wahlkämpfen so knapp, dass das in die eine oder andere Richtung gehen kann. Es stand vielfach buchstäblich auf Messerschneide. Insofern war der Erdrutschsieg wirklich mehr eine Hoffnung und eine Erwartung als eine realistische Perspektive.
Was bedeutet dieses Wahlergebnis, jedenfalls der Zwischenstand, für die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump?
Ich würde sagen, da ist noch alles offen. Natürlich hören wir jetzt die Stimmen, die sagen, dass Donald Trump sich verbraucht hat, dass er schuld ist daran, dass der Sieg nicht so glänzend ausgefallen ist, wie einige Republikaner sich das erhofft haben. Man muss aber schon sagen, dass immerhin über 200 der von ihm gestützten Kandidatinnen und Kandidaten, die zum Teil eben auch auf der Plattform der gestohlenen Wahllüge ins Amt gekommen sind, dann eben doch auch gewählt worden sind. Sein Griff auf die Partei ist weiterhin sehr stark. Er hat weiterhin eine große Gefolgschaft in den sogenannten MAGA Republicans, also die Make America Great Republicans. Er hat einen großen Rückhalt in der Basis vieler republikanischer Wähler. Also ich sehe, das ist noch alles offen, aber ich denke nicht, dass er vor dem 6. Dezember, wenn denn nun die Stichwahl in Georgia entschieden sein wird, irgendwie seine Kandidatur erklären wird. Ich glaube, er wird da schon noch abwarten, wie die Mehrheitsverhältnisse sich dann tatsächlich gestalten.
Also er wird es nicht nächste Woche tun, wie jetzt erstmal vermutet wurde.
Würde ich jetzt für politisch nicht opportun halten, wie ich auch nicht glaube, dass irgendein anderer potenzieller republikanischer Kandidat irgendwie offen seine Kandidatur erklärt, bevor nicht Donald Trump erklärt hat, was er machen wird. Denn ich glaube, es ist nach wie vor selbstmörderisch als Republikaner gegen Donald Trump, sollte er dann antreten zu wollen. Ich glaube, einer wie DeSantis, der wurde ja eben auch gerade erwähnt, der hat noch Zeit bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen 2028. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, sollte Trump seine Kandidatur erklären, dass andere Republikaner ihren Hut in den Ring werfen.
Wie ist überhaupt zu erklären, dass Donald Trump trotz seiner Rolle bei dem Sturm auf das Kapitol überhaupt noch eine Größe in der US-Politik ist?
Also das eine ist sicherlich, dass diese Geschichte von der gestohlenen Wahl zu einem Grade verfangen hat, wie ich sie eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Das ist wirklich ein Narrativ, das durch die amerikanische Gesellschaft und politische Kultur wabert. Selbst eben Nicht-Trump-Fans haben teilweise Zweifel, ob das mit der letzten Wahl so richtig gelaufen ist. Und das ist natürlich auch so ein Schatten, der über der Präsidentschaft jetzt von Joe Biden schwebt. Aber unabhängig von dieser Geschichte und unabhängig davon auch, dass er eben mit 2 Impeachment-Verfahren weggekommen ist und dass der Sturm auf das Kapitol bei aller Aufarbeitung dann doch nicht jetzt wirklich zu einer nachhaltigen Verurteilung von Donald Trump geführt hat. Aber was, glaube ich, entscheidend zu sein scheint, ist, dass die Strategie der politischen Mobilisierung, die er ja eingeführt hat 2016 mit seiner Wahl, die hat sich als Erfolgsmodell erwiesen und sie ist ja auch vielfach kopiert worden von seinen Anhängern und seinen Anhängerinnen. Das ist, glaube ich, eine Form der politischen Mobilisierung, die einfach durch ihren Erfolg legitimiert ist und dafür steht Donald Trump. Und insofern hat er weiterhin eine starke Position in der Republikanischen Partei, die er ja mehr oder weniger gekidnappt hat. Und daran hat sich eigentlich auch nichts geändert.
Wie werden die Republikaner die neuen Mehrheitsverhältnisse voraussichtlich nutzen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also einerseits ist natürlich die vielbeschworene Spaltung Ergebnis einer Moralisierung von Politik und auch Ideologisierung von Politik, die jetzt ja nicht beendet ist. Wir haben im Repräsentantenhaus und im Senat haben wir eigentlich fast nur noch Ideologen sitzen auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Und diese Ideologie und moralgetriebene Politik erlaubt eigentlich kaum noch eine Kultur des Kompromisses. Joe Biden hat ja angekündigt, er wird sich um Mehrheiten auf dem Capitol Hill, also im Kapitol, im Kongress bemühen. Wenn es einer kann, dann ist es sicher Joe Biden, der sein ganzes politisches Leben mehr oder weniger auf dem Capitol Hill verbracht hat. Aber die Frage ist eben, inwiefern die doch sehr tiefen ideologisch-moralischen Gräben hier eine Kultur des Kompromisses ermöglichen. Es gibt allerdings zwei Trends in dieser Wahl, die ich so nicht erwartet hätte. Also auf der einen Seite, dass man eben dann doch teilweise zurückkommt zu einer Anerkennung von Niederlagen. Also wir haben mehrere republikanische Kandidaten, die teilweise auch von Trump unterstützt worden sind, die jetzt ganz ostentativ ihre Niederlage eingestanden haben und ihrem demokratischen Mitbewerber zur Wahl gratuliert haben. Das könnte ein Zeichen sein, dass sich hier dann doch wieder etwas in Richtung auf amerikanische Normalität in der politischen Kultur bewegt. Das andere, was mir auch bemerkenswert zu sein scheint, ist die Tatsache des Split Ticket, also der geteilten Stimme. Es zeichnet sich ab, dass nicht alle republikanischen Wählerinnen und Wähler den republikanischen Kandidaten gleichermaßen ihre Stimme gegeben haben. Also die haben schon doch zunehmend unterschieden zwischen Kandidaten, die sie für kompetent, ehrlich und integer halten und denjenigen, die da irgendwie als großsprecherische Schreihälse irgendeine populistische Politik fahren. Und das geht eigentlich zurück auf eine Tradition in der amerikanischen Demokratie, wonach amerikanische Wählerinnen und Wähler hauptsächlich nach Kompetenz und persönlicher Integrität ihre Wahlentscheidungen treffen. Und so haben wir eben in den Einzelstaaten teilweise eben doch markante Unterschiede zwischen den Stimmen für republikanische Gouverneurskandidaten, und das ist sowas wie das Äquivalent zum Ministerpräsidenten hier, und eben Kandidaten der Republikaner, die für den Senat angetreten sind. Und je nachdem, wie eben da die Person rüberkam, wie der Charakter eingeschätzt wurde, wie auch die Kompetenz eingeschätzt wurde, haben also selbst auch republikanische Wähler offenbar jetzt hier zunehmend unterschieden, sodass eben da die ganz irrlichternden Kandidaten teilweise dann doch auch nicht gewonnen haben. Und das scheint mir auch erstmal ein Zeichen zu sein, dass sie sich vielleicht wirklich etwas in die andere Richtung wieder bewegt.
Ein konkretes Problem: Der Republikaner Ronald Reagan hat im Namen von Freiheit und Demokratie zum Ende der Sowjetunion beigetragen. Warum denken diese Republikaner jetzt darüber nach, den Ukrainern die Unterstützung zu kürzen, die den Freiheitskampf gegen Putin kämpfen?
Also Ronald Reagan war ein liberaler Internationalist unter den Bedingungen des Kalten Krieges. Er war zutiefst von der Exzeptionalität Amerikas überzeugt. Er war zutiefst auch von dem Programm der Außenpolitik überzeugt, wonach es Amerikas Aufgabe sei, die Welt für Demokratie sicher zu machen und also Demokratie in die Welt zu exportieren als eine Art Friedensprogramm. Das lässt sich aber in dieser Klarheit, dieses Bekenntnis zum Internationalismus war wirklich zentral ein Ergebnis des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation. Es gibt eine ältere Tradition in der Republikanischen Partei, die durchaus isolationistisch ist. Das geht auf die 20er Jahre zurück. Und es sind diese Traditionen, die Donald Trump eigentlich zum Leben wieder erweckt hat. Und diese isolationistische Grundstimmung, also diese Idee, was sollen wir eigentlich in der Welt, warum sollen unsere Soldatinnen und Soldaten ihren Kopf hinhalten für Konflikte in anderen Regionen, das ist eben auch Teil der republikanischen Tradition. Und die hat Donald Trump durch seinen Wahlkampf und durch seine Präsidentschaft eigentlich wieder zum Leben erweckt. Und vor dieser Option stehen wir jetzt eben. Also das ist, glaube ich, so der Punkt.
Herr Deppert, Joe Biden wird in wenigen Tagen 80 Jahre alt. Trauen Sie ihm noch 6 weitere Jahre im Weißen Haus zu?
Na, er wird ja vor allen Dingen auch zunehmend älter. Also man sieht ihm ja sein Alter zunehmend an. Er wirkt teilweise gebrechlich. Ich persönlich hatte eigentlich erwartet, dass er seine Präsidentschaft jetzt dazu nutzt, auch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufzubauen. Ich erinnere mich noch an den Beginn seiner Präsidentschaft und den Hype um Kamala Harris, wo ja teilweise sogar gesagt wurde, dass Joe Biden zur Hälfte der Präsidentschaft zurücktreten wird, um den Weg frei zu machen für Kamala Harris. Das ist ja nun nicht geschehen. Er hat aber auch sonst nicht irgendwie erkennbar einen nächsten Nachfolger, eine Nachfolgerin aufgebaut, sodass man ihn wohl ernst nehmen muss, wenn er sagt, dass er nochmal antritt. Er ist jetzt 80, er wäre dann 82 und 86, wenn seine nächste Präsidentschaft zu Ende wäre. Also ich glaube nicht, dass er das noch durchhält.
Für wie fair und effizient halten Sie das amerikanische Wahlsystem?
Ja, das ist ja nur eine ganz einfache Frage zum Schluss, Herr Heinemann. Wie viel Zeit haben wir?
Eine Minute.
Gut, dann fangen wir mal an mit der Fairness. Es gibt eine strukturelle Ungerechtigkeit in diesem System und das beruht auf dem Zwei-Parteien-System im Zusammenhang mit dem Prinzip des Winner takes it all. Also wenn eine Partei oder ein Kandidat die Mehrheit der Stimmen gewinnt und damit eben auch die Wahl, sind alle anderen Stimmen dieser Wahl, die abgegeben worden sind, und wenn es für 49% für die anderen Kandidatin oder für den Kandidaten sind, verloren. Und insofern, daraus resultiert eine strukturelle Ungerechtigkeit. Der andere Punkt ist die weitgehende Freiheit der Einzelstaaten, die Wahl selber zu organisieren und durchzuführen. Also die Wahlen werden von den Einzelstaaten durchgeführt, nicht von der Bundesregierung. Und das heißt, wir haben eigentlich letztlich 50 verschiedene Wahlgesetze und Wahlpraktiken, die dann eben auch dazu führen, dass politische Mehrheiten in einem Staat die Wahldistrikte immer wieder neu so zuschneiden können, wie es für ihre Interessen wichtig ist und wie es ihren Interessen zuträglich ist. Und daraus resultiert die Politik des Gerrymandering, dass man also Wahldistrikte nach jeder Volkszählung so neu bestimmt, und das ist eine Frage von politischen Mehrheiten im Land, dass man der eigenen Partei einen Vorteil verschafft.
Professor Volker Debkert von der Universität Regensburg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank.